Dankeschön, liebes Lobpreisteam, dass ihr uns so hineingenommen habt, auch in die Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass Gott heute Morgen unseren Glauben herausfordert und auch unseren Glauben aufbauen will. Du brauchst es, du wirst es brauchen. Einen Glauben, der tief verwurzelt ist, einen Glauben, der sagen kann wie Hiob: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kannst du das sagen? Das ist ja mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Da steckt viel innere Beziehung dahinter. Das muss man auch erleiden. Das muss man durchleben. Nur so kommt dieser Glaube zustande. Und wisst ihr, wie dieser Vers weitergeht in Hiob 19? Danke, Anke, dass du diesen Vers mit reingebracht hast heute Morgen in den Gottesdienst. Dieser Vers geht weiter: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass Gott das letzte Wort hat. Ist das eine Aussage? Dass Gott das letzte Wort hat. Ihr Lieben, ich bin heute Morgen hier nur als Ersatzspieler. Asima ist leider erkrankt. Markus ist erkrankt, auch Pepe ist erkrankt. Wir werden gleich nochmal sehr intensiv auch für sie beten, weil es hat sie wirklich getroffen. Ich möchte mit euch heute Morgen noch einmal schauen auf unsere Jahreslosung. Erinnert ihr euch? Die Jahreslosung: Siehe, ich mache alles neu. Was für eine Perspektive, was für eine Aussage. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Blick werfen auf die letzten Seiten der Menschheitsgeschichte. Habt ihr gewusst, die Bibel ist das einzige Buch, in dem von der Entstehung der Menschheit bis hin zum Ende der Menschheit berichtet wird. Und dazwischen gibt es jede Menge dramatische Episoden. Aber es ist das einzige Buch, das uns Menschen informiert, wie alles begann und wie alles enden wird. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Ich meine, es ist wichtig, gut zu wissen, wie dieser Film der Menschheitsgeschichte ausgehen wird. Sonst lassen wir uns einfach verwirren, frustrieren und enttäuschen von dem, was wir aktuell sehen. Aber das ist nicht das Ende. Wer das Ende kennt, muss heute nicht verzweifeln. Und wie viele Gründe gibt es doch, heute zu verzweifeln? Ich möchte mit euch heute Morgen drei Fragen durchdenken. Zum einen diese Aussage: Siehe, ich mache alles neu. Wer ist es eigentlich, der das sagt? Die zweite Frage: Wann wird das denn geschehen? Interessiert es euch? Ja, sollte uns interessieren. Und zum letzten die dritte Frage: Welchen Nutzen soll diese Verheißung für uns heute im Jahr 2026 denn haben? Zunächst einmal die Frage: Wer ist es, der das sagt? Klar, steht ja da. Gott ist es, der das sagt. Aber ich habe diese Frage so bewusst etwas provokativ gestellt. Es ist Gott und es ist kein Mensch, der das am Ende der Zeiten sagt. Warum ist mir das wichtig? Weil gerade in der heutigen Zeit und auch in der Geschichte der Menschheit so viele Menschen und Machthaber auch gedacht haben: Siehe, ich mache alles neu. Schaut euch mal die Geschichte etwas näher an. Da wimmelt es von Machthabern, da wimmelt es von Leuten, die gesagt haben, ich weiß es besser, ich kann es besser und ich will etwas Neues schaffen. Hast du gewusst, die Nazis sind angetreten mit dem Slogan, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ich mache etwas neu. Wir machen etwas neu. Auch ohne Gott. Und all die Machthaber in der Vergangenheit, ein Mao, ein Lenin, sie wollten alle etwas Neues schaffen. Auf ihre Art und Weise. Und so viele hunderttausend Menschen hat diese Idee das Leben gekostet. Mir ist es wichtig, dass wir heute sehen, da ist ein großer Unterschied. Wenn ein Mensch das sagt oder wenn Gott es sagt. So viele Leiter, Führer haben versprochen, mit mir wird es besser. Ich denke an Khomeini und die islamische Revolution und Republik im Iran. Meine Güte, wie sind die angefangen? Was hatten die für einen Anspruch? Was ist draus geworden? Oder wer sich so ein bisschen interessiert, in Simbabwe, in Afrika, ein Robert Mugabe, der einst angefangen hat als Hoffnungsträger und dann zu einer großen Enttäuschung geworden ist. Als Hoffnungsträger in dem Sinne, dass er den Traum von Freiheit verwirklicht und das Ganze ist zu einem Überwachungsstaat geworden. Oder auch in Nicaragua, Daniel Ortega, ich habe das noch in Erinnerung aus den 80er Jahren. Was für eine Hoffnung ruhte doch auf diesen Mann. Auch er ist zu einem Machthaber geworden, der Gewalt anwendet und sein Volk unterdrückt. Vom Traum der Freiheit zum Überwachungsstaat, vom Reformer zum Diktator. Siehe, ich mache alles neu. So viele Menschen, Führer, haben ihre Macht missbraucht. Und genau das ist es auch, was Jesus sagt. Ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Vollmacht gegen sie missbrauchen. Kannst du in der Geschichte so studieren und nachlesen. Aber jetzt ist es Gott selber, der hier sagt, siehe, ich mache alles neu. Spricht euch dieser Vers im Herzen irgendwie an? Könnt ihr Trost und Hoffnung schöpfen aus diesem Vers? Aber zunächst eine kleine Zwischenfrage. Wenn Gott doch damals am Anfang der Schöpfung gesagt hatte, und siehe, es war alles gut, warum ist es jetzt so, wie es ist? Eben nicht gut. Hat Gott vielleicht einen Fehler gemacht? Am Anfang, bei der Schöpfung, als er den Menschen ins Dasein gerufen hat, war da irgendwo ein Softwarefehler drin? Ein Gedankenfehler? Hat Gott etwas übersehen? Nein, aber wir ahnen ein wenig, welch eine Katastrophe in diese Welt und in die Menschheit eingebrochen ist durch die Sünde, durch das Abwenden von Gott, durch das Rebellieren gegen Gott. Nicht Gott hat den Fehler gemacht, sondern wir Menschen haben den Fehler gemacht und sind verantwortlich dafür, dass es so ist, wie es ist. Aber Gott sei Dank, Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Wir wollen nun die zweite Frage betrachten. Ja, wenn Jesus so klar eine Aussicht gibt, wann wird das denn geschehen? Ich habe uns heute Morgen mal einen kleinen Zeitplan mitgegeben, nicht mit Jahreszahlen, sondern es ist der Heilsplan Gottes, einmal in einem Schema dargestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch erst einmal sehr verwirrend ist. Kennt jemand diesen Plan, weil er ihn zu Hause in der Bibel hat? Einige schon. Ich gebe euch gleich auch noch einen Hinweis. Ihr könnt ihn auch selber beziehen. Also das Ganze ist ein Teil von einer schematischen Darstellung von dem Heilsplan Gottes. Der beginnt eigentlich weiter links mit der Schöpfung und mit der Schöpfung auch des Menschen. Aber wir steigen mal ein hier beim Kreuz. Das können wir alle sehen. Das ist ein ganz wichtiger Wendepunkt. Am Kreuz geschah Gottes Erlösung durch Jesu Leiden und Tod am Kreuz. Gottes Erlösung für uns Menschen. Und dann sehen wir in einer zweiten Phase, okay, da geht es aufwärts. Das wäre laut Heilsplan Gottes die Phase, wo die Gemeinde Jesu zu Jesus hin in den Himmel entrückt wird. Ich sage das jetzt einfach mal so als ein feststehender Begriff. Also all diejenigen, die zu Jesus gehören, ob sie nun verstorben sind oder noch leben, die werden zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zu Christus hin entrückt werden. Das ist wichtig, weil wir auch sehen müssen, dass, die Entrückung wäre jetzt hier. Hier in der Zwischenphase sehen wir die Zeitphase der Gemeinde Jesu. Das ist unsere Zeitphase, wo Gott durch seine Gemeinde Menschen mit sich selber in Kontakt bringen will. Das heißt, Menschen sollen in seiner Gemeinde Erlösung finden und das Heil finden, was Gott durch Jesus Christus uns bereitet hat. Das ist also diese Phase. Dann sehen wir hier die Phase der Entrückung. Das heißt, seine Gemeinde wird zu Christus hin entrückt werden. Dann gibt es ein großes Hochzeitsmahl. Das heißt, seine Gemeinde als Braut wird mit Jesus Christus ein großes Hochzeitsmahl feiern. Und gleichzeitig ist das auch die Zeit, wo die Christen vor dem Belohnungsgericht Gottes sich verantworten. Das heißt, wir werden auch nach unseren guten Werken belohnt, entlohnt. Dann sehen wir hier, dass Jesus mit seiner Gemeinde auf die Erde zurückkommen wird und auf dieser Erde ein sogenanntes tausendjähriges Reich aufbauen wird, wo Jesus und seine Gemeinde das Sagen haben werden. In dieser Zeit wird der Satan gebunden sein, hier im Abgrund, aber nach diesen tausend Jahren wird er noch einmal freigelassen werden. In diesen tausend Jahren wird sich herausstellen, wenn alles auf Jesus Christus hört, wird es gut werden. Aber danach, nach diesen tausend Jahren, wird es leider noch mal dazu kommen, dass auch ein Teil der Menschheit wieder vom Glauben abfällt und danach dann das große Gericht vor dem weißen Thron. Wichtig für uns ist zu merken, Gott stellt wieder her durch Gericht. Gott selber stellt wieder her durch Gericht und erst dann beginnt die Phase, wo es heißt, ich will alles neu machen. Das ist jetzt einfach nur mal ein kleiner Überblick, damit wir auch diese Phasen der Heilsgeschichte Gottes ein bisschen zuordnen können und auch ein bisschen einordnen können, wann wird das geschehen. Wer so ein bisschen im Griechischen sich auskennt, wird wissen, für den Begriff Zeit gibt es zwei Begriffe, einmal Kairos und Chronos. Kairos ist der Zeitpunkt und Chronos ist eine Zeitspanne, eine Phase. Und da hat es in der Heilsgeschichte Gottes immer wieder diese beiden Phänomene gegeben. Eine Zeitphase, wo Gott scheinbar untätig ist, und einen Zeitpunkt, wo Gott ganz massiv eingreift in die Menschheitsgeschichte. Das geht los mit diesem Wort, was Gott gesprochen hat, lasst uns Menschen machen, also zu Beginn der Menschheit. Dann sehen wir die große Katastrophe, als die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Und dann, kurz vor der Sintflut, heißt es in der Schrift, als die Bosheit der Menschen so überhand nahm, sah Gott keinen anderen Weg, als ein Gericht zu üben, die Sintflut, die all das Ungottliche vernichtet hat. Ich weiß, es ist für viele Menschen heute eine Zumutung, wenn man von der Sintflut spricht, aber es gibt übrigens auch wissenschaftlich gesehen gute Argumente für diesen ganz dramatischen Eingriff Gottes. Ein Zeitpunkt, in dem Gott so massiv eingegriffen hat, dass alles anders wurde. Das ist wichtig für mich, für euch, für uns, dass wir lernen, es gibt den Chronos, die Zeitphase, wo offensichtlich Gott nur in Anführungsstrichen zuschaut, und es gibt Zeitpunkte, wo Gott ganz massiv eingreift und niemand kann ihn aufhalten. Ich möchte noch mal ganz kurz einige Jahreszahlen nennen. Was denkt ihr, wie lange hat Gott gewartet während der Zeit, als die Bosheit der Menschen überhand nahm, bis hin zum Vollzug der Sintflut? Habt ihr irgendwelche Vorstellungen? 20 Jahre? 300 waren es nicht. So um die 120 Jahre. Finde ich, ist schon eine ganz schön lange Zeit. Wir haben andere Zeitvorstellungen, weil wir so gebunden sind. In unserer Erfahrung, ein Menschenleben dauert doch keine 120 Jahre. Aber das war damals vor der Flut noch anders. Aber wir lernen hieraus, Gott hat Geduld, bis er Gericht vollzieht und vollübt. Aber dann kommt es eben auch zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Kairos, wo Gott ganz massiv eingreift. Ein zweites Beispiel ist die Erwählung der Nachkommen Abrahams zu seinem besonderen Bündnisvolk. Ihr wisst, daraus ist das Volk Israel geworden. Die Israeliten waren in ägyptischer Gefangenschaft. Habt ihr eine Vorstellung, wie lange sie in ägyptischer Gefangenschaft waren? So in etwa? 430 Jahre. In Worten 430 Jahre. Können wir uns nicht vorstellen. Sind mal locker 10 Generationen. Nur Sklaverei in Ägypten. Ein Kairo, ein Chronos, eine Zeitspanne von 430 Jahren. Und dann griff Gott ein und erwählte Mose zu einem bestimmten Zeitpunkt und hat sein Volk herausgeführt mit Zeichen und Wundern. Versteht ihr, mir ist es heute wichtig, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung bekommen für Gottes Dimensionen. Für Gott sind Jahrhunderte kein Problem. Nur für uns ist es ein Problem. Aber wir lernen heraus, Gott hat Zeitspannen, in denen er abwartet, wie Menschen reagieren, ob sie noch einmal neu sich zu ihm bekehren oder auch nicht. Und es gibt dann Zeitpunkte, wo Gott ganz massiv eingreift und auch Gericht übt. Dann sehen wir noch mal eine zweite Zeitspanne unter verschiedenen anderen. Habt ihr eine Idee, wie viel Zeit verstrichen ist zwischen dem letzten Buch des Alten Testamentes, das ist Maleachi, bis hin zum Erscheinen von Jesus Christus, dem Messias? Sogar mehr, fast 400 Jahre. Ja? 400 Jahre, ich sage einmal Funkstille, wo du denkst, ja, redet Gott gar nicht mehr? Ist er vielleicht schon gestorben? Oder ist er weg? Nein, Gott ist da, aber Gott greift nicht ein. Und dann heißt es in der Schrift, als der Zeitpunkt der Kairos, als der Zeitpunkt erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt fragst du, ja, was war das denn für ein Zeitpunkt? Wie kommt dieser Zeitpunkt rein rechnerisch zustande? Müssen wir da die Mathematiker zu Hilfe holen? Ich weiß es nicht. Aber Gott weiß es. Gott sagte, als der Zeitpunkt gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, hier griff Gott ganz massiv in die Menschheitsgeschichte ein und niemand konnte ihn aufhalten. Auch kein König Herodes. Wisst ihr, das ist wichtig, dass wir so ein bisschen auch eine Vorstellung davon bekommen, wie Gott denkt, in welchen Zeitabschnitten er denkt. Und dieses Prinzip von Abwarten und Gericht, von Zusehen und dann ganz massiv eingreifen, das ist wichtig, dass wir ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen. Und hier heißt es jetzt, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wann wird das geschehen? Also, ich muss euch enttäuschen, wir alle werden das mit unserem physischen Leib nicht erleben. Wir werden das mit unserem physischen Leib nicht erleben. Alle, wie wir da sind. Wir sehen, dazwischen liegt eine Zeitspanne von 1000 Jahren, mindestens. Das nächste große Ereignis wird sein, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich zieht, die wirklich zu ihm gehören, zu sich zieht, das wird die Entrückung sein. Und dann nochmal 1000 Jahre. Also, es hilft uns, wenn wir hier auch gute, klare Vorstellungen haben. Jetzt ist die Frage, ja, wenn das so weit weg ist, was hat es denn mit mir zu tun? Welchen Nutzen soll diese Verheißung für uns haben? Ihr Lieben, es gibt Dinge, die muss man im Hinterkopf haben. Das klärt nicht die Frage, wie du morgen deine Entscheidungen im Einzelnen treffen musst und wirst. Aber es ist wichtig, dass du dieses Wissen im Hintergrund gespeichert hast. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Als ich zum ersten Mal gehört hatte, dass dieser Vers zur Jahreslosung 2026 gewählt wurde, habe ich mich gefreut. Ich habe gedacht, schön, wow, wie gut, dass Gott diesen Vers in seine Gemeinde so hineinlegt. Wie so ein Spot, der jetzt konzentriert ist auf diesen Vers. Siehe, ich mache alles neu. Warum ist es gut für uns zu wissen? Ich finde eine ganz wichtige Antwort. Es ist gut für uns zu wissen, damit wir heute nicht verzweifeln. Ich habe einen Arbeitskollegen, der löscht mich jedes Mal ab, wenn wir über die Zukunft und über die Situation in der Weltgeschichte zu sprechen kommen. Er hat die Einstellung, es geht sowieso alles den Bach runter mit der EU, mit der Umwelt, mit der Ukraine, mit den Amerikanern. Alles geht den Bach runter. Und wisst ihr was? Mir fehlen manchmal die Argumente. Was soll ich ihm sagen? Der ist so negativ eingestellt, so destruktiv eingestellt. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Glauben kann er nicht, will er nicht, von Gott will er nichts wissen. Mir fehlen die Argumente. Warum ist es gut für uns zu wissen, was Gott hier in Aussicht stellt, damit wir heute nicht verzweifeln? Mein Kollege sagt, Korruption und Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, das kriegst du nicht weg. Der Stärkere triumphiert über den Schwächeren und Gerechtigkeit wird es nie geben auf dieser Welt. Wenn man die Nachrichten hört, könnte man sagen, der Mann hat recht. Und ja, das ist auch eine Realität. Und Millionen von Menschen leiden heute ganz aktuell und massiv unter Gerechtigkeit. Und es sind Tausende, es sind Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen, die ganz aktuell zu Gott rufen, Gott, verschaffe mir Recht. Diese Umwelt ist so ungerecht zu mir. Und ich kann das gut verstehen. Und ich hoffe, wir lassen uns auch mit hineinnehmen, dass Gott leidet unter den Zuständen in dieser Welt. Lasst uns da nicht irgendwie cool werden oder abgehärtet werden. Lasst uns da nicht irgendwo gleichgültig werden, wenn wir von der Ungerechtigkeit in dieser Welt sehen und hören. Siehe, ich mache alles neu. Ich bin gestolpert ein bisschen über das erste Wort, siehe. Das ist sowas wie, aufgepasst, Achtung, merke doch, siehe, ich mache alles neu. Dieser Ausdruck siehe kommt öfter vor in der Bibel. Habt ihr da einen Zusammenhang? Als Johannes der Täufer Jesus sah, heißt es, siehe das Lamm Gottes. Das hat mich getröstet, dass diese Einleitung, dieses Wort siehe, schon im Zusammenhang stand mit Jesus, dem Lamm Gottes. Und später heißt es dann, Jesus spricht, siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Und dann noch diese Aussage, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Achtung, schaut hin, hört genau zu. Das will Gott uns sagen, auch mit dieser Aussage, siehe, ich mache alles neu. Ihr Lieben, dieses Wort soll uns ein Trost sein und eine begründete Hoffnung für unser Heute. Jeden Tag wirst du Erfahrungen machen, die dich ablöschen, die da an deinem Glauben zehren mögen, die vielleicht sogar dich dahin bringen zu fragen, gibt es Gott überhaupt noch? Gott ist da, auch wenn er jetzt noch nicht eingreift. Und ich möchte auch euch herausfordern, werdet keine Fernsehchristen, die dann irgendwie nur vom Sofa oder vom Lehnstuhl aus zuschauen und darauf warten, wie Gott das denn alles so hinkriegt. Gott hat uns nicht dazu berufen, einfach nur Zuschauer zu sein, sondern Gott möchte mit uns seine Gemeinde bauen. Gerade heute in dieser Zeit, wo es so viel Ungerechtigkeit gibt, wo es so viel Unglauben gibt. Gott will dich und mich gebrauchen, gerade heute Gemeinde zu bauen. Lasst uns nicht gleichgültig werden. Lasst uns den Glauben nicht aufgeben. Lasst uns auch in der Fürbitte für die Missstände in dieser Welt nicht nachlässig werden. Gott ist da. Jesus sagt einmal, glücklich schätzen können sich alle, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. denn sie werden satt werden. Hört ihr heraus, wie wichtig es Gott ist, dass Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und Petrus schreibt uns, wir erwarten aber nach Gottes Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das Böse wird nicht das letzte Wort haben. Das wusste Hiob schon. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass Gott das letzte Wort haben wird. Nehmt diese Gedanken mit, ihr werdet sie brauchen. Vielleicht nicht heute, aber in eurem Glaubensleben. Ihr braucht eine Grundlage, denn euer Glaube wird auch angefochten werden. Und wohl dem, der einen guten, verwurzelten Glauben in seinem Herzen aufgebaut hat. Ich möchte euch noch einen kleinen Vorgeschmack geben zum Abschluss über das, was Gott tun kann. Wir brauchen als Menschen ja immer Bilder, um besser zu verstehen. Und wenn Gott hier spricht, siehe, ich mache alles neu, kommt so die Frage, ja, wie kann das denn aussehen? Ich weiß es auch nicht im Detail. Aber ich habe ein wunderschönes Bild, was mir hilft. Das ist das Bild von der Raupe und dem Schmetterling. Auch diese Raupe, ich finde sie eigentlich noch interessant, schön bunt, aber doch ein bisschen unförmig. Wenn die Raupe doch nur wüsste, was aus ihr werden würde. Was denkt ihr? Wissen die Raupen das eigentlich? Ha! Weißt du das ganz genau? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Ich finde den Gedanken mal interessant. Wissen die Raupen eigentlich, was irgendwann später aus ihnen werden wird? Vielleicht jetzt das richtige Bild oder das wichtige Bild. Das nächste. Wow, oder? Das ist die Raupe von früher. Und wisst ihr, das geht mir jetzt einfach nur darum, dass wir mal so ein bisschen eine Vorstellung bekommen davon, was Gott tun kann. Ich denke immer, Gott hat die Sache mit der Raupe und dem Schmetterling uns Menschen ganz bewusst in diese Welt geschickt, damit wir ein bisschen staunen können und so ein bisschen auch Möglichkeitsdenker werden, weil Gott kann aus einer unförmigen Raupe so einen schönen Schmetterling machen. Umso mehr kann er auch aus einer gefallenen Welt eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Nehmt das mit. Wir brauchen das für unseren Alltag, für unseren Glauben, als Abwehr gegen all die Dinge, die uns runterziehen wollen, die unseren Glauben zerfressen wollen. Gott ist da und er wird eines Tages sagen, siehe, ich mache alles neu. Und Gott gibt uns diesen Vers heute, wo wir das noch nicht sehen, mit ins Herz, damit wir Glauben haben. Jesus fragt einmal, wird jedoch der Menschensohn, wenn er wiederkommt auf die Erde, solch einen Glauben vorfinden? Wir ahnen, da sind wir gefragt, dran zu bleiben, unseren Glauben auch zu nähren, stark werden zu lassen, zu verwurzeln in solchen Verheißungen. Lasst uns einmal beten, wir wollen uns bewusst auch jetzt mal Gott zuwenden. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Und danke, Herr, dass du diese Verheißung, siehe, ich mache alles neu, uns Christen so in den Mittelpunkt gestellt hast. Herr, damit wir Hoffnung haben, über das hinaus, was wir sehen, was wir erdulden, erleiden, was uns frustriert in dieser Welt. Danke Gott, dass du größer bist als das, was um uns herum an Negativem auf uns einströmt. Und danke, Herr, dass wir sagen können, wie Hiob: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass Gott das letzte Wort haben wird. Was für ein Glaube, was für eine Zuversicht. Und Herr, ich bete, hilf du uns, dass wir auch zu so einem Glauben finden, wie Hiob ihn hatte. Danke, Herr. Danke, dass du da weiter an unseren Herzen arbeiten willst. Amen.